Werbung.
Hallo, hier ist Arne von der Freiwilligen Filmkontrolle und ich habe eine kleine Empfehlung, bevor unsere eigentliche Sendung beginnt. Und zwar spreche ich von dem Film Girl, You Know It's True über Milli Vanilli. Wir erinnern uns, der größte Skandal der Popgeschichte, das Duo, das von Frank Farian erfunden und zusammengestellt wurde und von dem man später erfuhr, dass Frank Farian alles nicht nur gespielt, sondern auch gesungen hat. Und die beiden Darsteller von Milli Vanilli werden in dem Film Girl, You Know It's True von Simon Verhoeven gezeigt. Frank Farian, gespielt von Matthias Schweighöfer. Und die beiden sehr, sehr guten Darsteller, Tijan Najil und Elan Ben Ali, immer schwer zu sprechen, bieten hervorragende Leistungen als die beiden armen Tänzer eigentlich, die in diesem Film die Hauptrollen spielen und die dann in dieser Tragödie die Leidtragenden waren. Sie haben einen Grammy gewonnen, der ihnen später entzogen wurde. Und diese Geschichte erzählt Simon Verhoeven, einerseits sensibel, andererseits auch als die Burleske und den Slapstick, der es auch war. Zugleich aber eben auch die Tragödie der beiden, Fabrice Morvan und Robert Pilatus. Die Süddeutsche Zeitung schrieb über den Film, als er im letzten Jahr Premiere hatte, eine interessante Reflexion über die Natur des Oberflächlichen, und dem kann ich mich anschließen. Der Rolling Stone wiederum, also unsere eigene Zeitschrift, vergab sogar die Höchstwertung 5 Sterne, als der Film ins Kino kam. Jetzt gibt es Girl, You Know It's True auf DVD, Blu-ray und auch als Download. Ein sehr empfehlenswerter Film, und wir machen weiter mit unserer Sendung.
Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, kurz in eigener Sache. Arne Wielander und ich werden erstmals zusammen einen Live-Podcast machen, nämlich am 13. Oktober. Freiwillige Filmkontrolle geht live. Wir treffen uns im Posh Tackle. Das ist ein, das nennt sich, glaube ich, Manchester Pub. Eine Manchester Bar, also eine Britpop-Bar in Berlin-Neukölln in der Pflügerstraße 4. Dort werden Wielander und ich vor Publikum über, oder wie Arne es gesagt hat, was sie noch nicht über Game of Thrones wussten, Filme sprechen. Wahrscheinlich über Fantasy-Filme wie Game of Thrones und Herr der Ringe, aber auch Favoriten wie Conan. Und im Anschluss daran werde ich aus meinem Buch A Lifetime Full of Fantasy vorlesen, zumindest ein bisschen. Großteil des Abends wird aber unser Podcast sein und wir würden uns total freuen, wenn ihr kommt. Ich glaube, sonst werde ich es nochmal korrigieren, der Eintritt ist auch umsonst. Dann sehen wir uns hoffentlich am 13. Oktober im Posh Tackle, 20 Uhr.
Ja, hallo, eine Sonderausgabe unseres Podcasts Freiwillige Filmkontrolle. Heute mit Hera Wittenberg, die meisten wahrscheinlich schon kennen von einer anderen Folge, die wir vor allerdings schon zweieinhalb Jahren gemacht haben. Und seitdem war natürlich Corona-Zeit, aber das war eigentlich nicht der Grund, weshalb wir nicht gesprochen haben. Wir haben erst jetzt eine Serie gefunden, auf die wir uns geeinigt haben und die Hella vorgeschlagen hat, nämlich Only Murders in This Building. Mit Steve Martin, Martin Short und Selena Gomez. Eigentlich müsste man Selena Gomez zuerst nennen, aber sie spielt doch, sagen wir, die dritte Geige in diesem Film. Steve Martin und Martin Short haben schon einige Comedy-Auftritte gemeinsam gemacht. Einer ist auch auf Netflix zu sehen, ihr Bühnenprogramm. Beide befreundet, beide seit langem auf der Bühne in Filmen tätig. Und Steve Martin hat, wenn ich es richtig weiß, auch hier im Drehbuch mitgeschrieben. Martin Short nicht, oder?
Genau, Steve Martin ist da ganz an der Produktion beteiligt, an der Stoffentwicklung. Und ja, hat sich natürlich auch gleich mal so eine der wichtigsten Hauptrollen gekrallt und verlässt auch gerne in Interviews verlauten, es könnte auch seine letzte Rolle sein, bevor der Kamera zu sehen sein möchte.
Ja, man merkt schon, dass er es geschrieben hat. Er hatte einige Filme geschrieben, darunter und auch inszeniert. L.A. Story, glaube ich, ist der berühmteste Film, den er geschrieben und inszeniert hat. Und zwar Anfang der 90er Jahre, meine ich. Das ist schon sehr, sehr lange her. Äußere dich doch bitte, also ich will kurz skizzieren, worum es sich handelt. Es handelt sich einerseits um eine Detektivgeschichte, um ein Whodunit, spielt in einem New Yorker Gebäude, es sind New Yorker Geschichten, aber solche, die in Apartments spielen, die in Fluren spielen, nämlich in dem Arcona, heißt es
Arcona? Arconia, genau.
Arconia-Gebäude.
So. Ja, ja.
Ein großer, alter, eleganter Kasten, ein bisschen runtergekommen, aber mit Türstehen, mit Portier, Pflanzen in den Gängen. Steve Martin spielt einen notabene alternden Schauspieler, der früher eine berühmte Serienrolle hatte. Das ist nun schon ziemlich lange her. Allerdings soll die Rolle wieder aufgenommen werden in einer anderen Serie und er darf wieder spielen. Wie er dann feststellt, das ist, glaube ich, eine der drolligsten, rührendsten Szenen, hat er jetzt doch eine sehr kleine Rolle. Während er früher natürlich die Hauptfigur war, tritt er jetzt imperial am Set auf und dann merkt er, dass er nur ein paar Sätze zu sagen hat und möchte so kommandieren wie früher. Das sieht man in der zweiten Staffel, die vor ein paar Wochen angelaufen ist. Die erste Staffel ist schon um einiges älter. Nun, jedenfalls gibt es mysteriöse Vorgänge in diesem Haus, Morde in diesem Haus und dieses Trio versucht, die aufzuklären, nämlich als Privatdetektive im doppelten Sinn, nämlich Amateurdetektive. Und da trifft es etwas Agatha Christie und Hercule Poirot ungefähr. Bei Agatha Christie gibt es ja auch solche Amateurdetektive aus Leidenschaft. Aber nun dein Urteil oder was hat dich zu der Serie gebracht? Denn das war ja nicht so, dass man überall davon gelesen hätte. Ich jedenfalls hatte lange nichts darüber gelesen, habe dann erfahren und eigentlich von dir erfahren, dass es Only Murders gibt.
Ja, naja, es ist jetzt schon die zweite Staffel und die erste war für mich so eine richtige Überraschung. Im vergangenen Jahr ist dies im August angelaufen. Eigentlich also die Zeit, in der ich so ein bisschen immer auch suche nach neuem Serienfutter, weil ich binge ja wirklich rund um die Uhr so alles weg und da fehlte mir was. Da war genau Disney Plus hat damit so die Lücke für mich gefüllt und wirklich, obwohl ich mich erst gesträubt hatte, weil ich so die Kombination aus Leuten und das sind so ein paar Hobby-Detektive, die auch gleich daraus einen Podcast machen und sich ein bisschen dumm anstellen und auch erstmal gucken müssen, wie sie so zusammenkommen, fand ich so sehr, naja, ne, wenn man so das vor Augen hat, dass es so wie auf dem Papier gut funktioniert, aber man sich das nicht natürlich vorstellen kann, so war das bei mir auch erst und dann habe ich das richtig gesuchtet, weil jede Folge eine andere Perspektive auch einfach geliefert hat. Da gibt es eben diese, würde ich schon sagen, legendäre Folge, die ja komplett ohne Dialoge auskommt, weil ja. Das aus der Perspektive des Taubenperson im Haus da erzählt wird. Deswegen jetzt so zweite Staffel lief an. Da ist jetzt auch wirklich schon auch das Finale gelaufen von diesen 10 Folgen. Da war ich total interessiert, ob die das noch aufrechterhalten können. Mhm. Halt genau dieses, machen wir jede Folge was anderes und können wir das auch hinbekommen, so selbstironisch zu sein, auch dass so ein Martin Short und ein Steve Martin eigentlich genau wissen, dass sie ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind, ihre Karrieren jetzt nicht mehr die frischesten sind und das wird alles auch immer wieder, ja, so mit den Augenzwinkern reingebracht.
Ja. Sie kommen im Kino nicht mehr vor, Steve Martin hat früher fast jedes Jahr einen Film gedreht, Vater der Braut, etwa die beiden Teile, habe ich übrigens in lieber Erinnerung, auch Anfang der 90er Jahre, einerseits kindisch, andererseits sehe ich es noch heute gern. Der Vater der Braut habe ich mindestens 3-mal gesehen, gibt da so ein Remake von einem Film von Vincente Minnelli mit Spencer Tracy und ich glaube Myrna Loy als Mutter und die Adaption dann mit Steve Martin und Diane Keaton, glaube ich, ist die Mutter. Naja, jedenfalls, und dann berühmte Steve Martin-Filme, der Anfang der 80er Jahre im Kino begonnen hat, aus dem er bei Saturday Night Live war. Davor war er Stand-Up-Comedian, sehr erfolgreicher Stand-Up-Comedian, und zwar schon Ende der 60er Jahre. Er ist also erst sehr spät und grauhaarig zu Tote tragen keine Karos gekommen und damit ist er dann sofort berühmt geworden und hat dann viele Slapstick-Filme gedreht. Martin Short, auch Stand-Up-Comedian, der auch
von Jerry Seinfeld in Comedians in Cars Getting Coffee interviewt wurde, übrigens genauso wie Steve Martin. Und der in den 80er Jahren bekannt wurde durch Joe Dantes Die Reise ins Ich, da habe ich ihn zum ersten Mal bemerkt. Der übrigens auch ein Vater der Braut, ich glaube den Hochzeitsberater spielt, einen Französelnden. Früher gab es Begriffe für die manierierte Art, in der er da auftritt, aber sage ich jetzt nicht. Kurzum, du hattest mir gesagt, Martin Short sei dir sogar hier noch sympathischer oder sei die entscheidende Figur.
Für mich schon. Also wirklich, ich hatte ihn zuletzt als kleine Rolle wirklich mal in der Morning Show, als er da mit Steve Martin darüber redet, wie sich die Zeiten ändern und wie man jetzt die aktuellen Situationen sieht und er halt so gar kein Einsehen hatte und selbst Steve Carell gut aussehen hat lassen, gesehen und hatte mich jetzt richtig gefreut, dass er hier richtig aufblühen kann. Eben dieses, ich liebe Dips. Das ist so sein Ding, was immer wieder vorkommt. Oder wenn er versucht, wirklich jetzt dem näher zu kommen, wer ist denn als eigentlich in der zweiten Staffel der Mörder oder die Mörderin, von der das Haus gehört ist, oder die das so leitet? Dafür gibt es doch auch einen Begriff, der mir jetzt gerade nicht einfällt.
Ja, genau. Ja? Der männliche
Landlord,
Majordomus oder Landlord. Und das ist eine alte Dame, eine sehr zänkische alte Dame.
Ja, und die hat zu ihren letzten Tag und auf ihren letzten Arbeitstag, bevor sie da von der jungen, dynamischen Nina abgelöst werden soll, die das Haus nochmal richtig auf Vordermann bringen möchte und da alles neu machen möchte, da wird sie dann ermordet. Und da geht es ja darum, wie finden wir das heraus? Und Martin Short macht halt ja dann so, okay, wenn wir jetzt gerade mal alle so zusammenkommen, da gibt es dann so eine Kunstausstellung da. Jetzt gucken wir doch mal, wer ist denn jetzt hier, wer könnte es gewesen sein? Und das ist so charmant halt umgesetzt. Und ganz vieles liegt halt auch daran, dass ich das Gefühl habe, Martin Short, der hatte auch an der Stelle vielleicht auch, musste gar nicht so genau das Drehbuch lesen. Der performt einfach. Und da ist halt auch das, was die Serie so toll macht, dass die alle so ineinander greifen. Selena Gomez finde ich zum Beispiel auch da, die hat mich zu Beginn sehr begeistert. Die habe ich vorher so in, selbst wenn die bei Jim Jarmusch oder Woody Allen auch mal eine Rolle bekommen hat, habe ich die nicht so auf dem Zettel gehabt. Und da kriegt sie mal wirklich richtig Raum, ne? Mhm. Und das funktioniert, bis ich in Staffel 2 irgendwann dachte, die gibt mir nur den einen Gesichtsausdruck, das ist alles. Und dagegen spielt ihr halt Martin Short, spielt sie gegen die Wand. Und Steve Martin hat seine eigenen Liebesprobleme zu lösen.
Ich glaube, in Woody Allen's Rainy Day in New York hat sie auch noch einen Gesichtsausdruck, aber der bleibt in Erinnerung.
Das ist ja auch an sich nichts Verkehrtes. Ich meine, hat nicht Colin Firth genauso seinen Oscar bekommen mit dem einen Gesichtsausdruck? Kann man machen.
Ist hier eine ungewöhnliche Entscheidung, dass überhaupt eine junge Frau in diesem alten Kasten da lebt. Aber ich glaube, es gibt eine Erklärung dafür. Sie hat schon in der Kindheit da gelebt. Ist ja jetzt will nicht uncharmant sein, Ende 20 oder 30 Jahre, und die Schauspielerin Gomez.
Genau, die ist in den 20ern.
Auch in eine Frau in dem Alter.
Aber du bringst genau das auf den Punkt, was auch mein Problem mit der Staffel 2 ist. Ganz viele Sachen bleiben so Fragezeichen. Eben so richtig klar, warum jetzt diese Mabel auch sich dann mal ein bisschen in der Kunstwelt tummeln kann und aber dieses Haus da haben kann und sonst auch nicht wirklich viel macht, außer mit diesen zwei Typen halt abzuhängen und zu überlegen, wie man daraus jetzt einen Podcast macht und ob der überhaupt weitergeführt werden darf bei dieser laufenden Ermittlung, macht die nicht viel. Das sind so viele Fragen. Das hat mich, glaube ich, ein bisschen gestört. Und die Antwort, ich muss auf Staffel 3 warten, genügt mir da nicht, weil da sehe ich ja auch schon, da geht es ja dann auch mal in eine andere Richtung. Das war ja auch in Staffel 1 sollte vieles abgeschlossen sein, Staffel 2 ja jetzt irgendwie auch. Aber das ist so ein bisschen zerfaserter. Also es gibt viele richtig schöne Momente wieder. Also da wollte ich dich fragen, was so für dich deiner war. Für mich war es der Doppelgänger von Steve Martin und die Doppelgängerin Jane Lynch darf Schluss machen mit seiner quasi Ex-Freundin, die im Knast sitzt. Und dann haben die noch so ein bisschen Dirty Talk über dieses Fagott. Und das ist einfach großartig, wie Jane Lynch das einfach so lässig, breitbeinig ihr da näher bringt, so. Es liegt nicht an dir.
Also es gibt ja so ein Liebesinteresse und eine Frau auch vorgerückten Alters, die mit der Steve Martin zusammenkommt und auch durchaus prahlerisch davon erzählt. Und die ist Fagottspielerin. Ne?
Das ist großartig.
Ein gutes, ist ja auch ein eigentlich bekanntes Motiv aus solchen etwas betulichen Kriminalgeschichten, dass dann oft eine Frau mit einem ungewöhnlichen Instrument dazukommt. Ne? Hier hat es natürlich noch eine Pointe, weil es nicht bei dieser auch erfüllenden sexuellen Beziehung bleibt, sondern es entwickelt sich am Ende sogar ein Schrecken daraus, ne? Ohne nun zu viel vorwegzunehmen. Aber die Verbindung dieser beiden, so unglaubwürdig ich das Ende schließlich finde, hat mich hier auch angerührt, oder das hat auch so Screwball, das ist einerseits sentimental, andererseits hat es manchmal Screwball-Qualitäten, wie die beiden miteinander sprechen. Dann, du hast schon die Kunstsinnigkeit erwähnt, oder das ist eben auch eine Frau, die Gemälde erheblichen Wertes gesammelt hat, was man zunächst nicht wusste. Und darunter ist ein Gemälde, das den Vater Steve Martins oder der Figur, die Steve Martin spielt, zeigt, ne? der auch so grauhaarig war. Also ist natürlich dem Bildnis Steve Martins nachgearbeitet. Und er ist nackt auf dem Foto, ne? auf dem Gemälde. Er ist also nackt dargestellt. Und sie rätseln sogar darüber, ob Teile seines Penis zu erkennen seien auf dem Foto. Und nicht zu vergessen, er ist nicht allein auf dem Foto, sondern mit einer Geliebten. Und Steve Martin denkt dann darüber nach, wer diese Frau denn gewesen sein könnte.
Ja, stimmt. Das ist auch so richtig schön absurd. Vor allem ab dem Punkt, wenn dieses Gemälde dann plötzlich bei der Neuen im Apartmentkomplex hängt, bei Amy Schumer, die auch einfach Amy Schumer spielt und am liebsten auch so ein bisschen mit Detektiv spielen will oder was, eine Netflix-Produktion, glaube ich, will sie aus der ganzen Geschichte machen, aus diesen Fällen im Arconia. Ja. Und das ist ja auch so die Qualität, ne? Mal dieses ein bisschen Meta mit reinbringen, ja. Dieses... die wissen jetzt schon gerade, dass die wieder diese klassische Wand durchbrechen und wir jetzt gerade schon wieder auf einer anderen Ebene sind, auch zum Ende der zweiten Staffel dieses, wir müssen jetzt endlich mal herausfinden, wer hier gemordet hat, das dauert sonst zu lange. Wir haben ja nicht so viel Zeit. Es geht ja auch darum, dass es eben nur diese 10 Folgen ungefähr halbe Stunde so hat. Und ja, das ist schon immer herrlich. Aber gerade diese Bildgeschichte und was hat es mit Steve Martins Vater, war der nachher, oder Charles, wie er in der Serie heißt, was hat es mit dem auf sich? Da haben sie mich wieder verloren, weil ich fand, das ist eben wieder so ein Zerfasern in eine Richtung gehen, die für mich nicht die Dynamik der drei zeigt oder eben dieses... Wir nehmen Podcast auf und werden damit groß und kriegen ja auch Fans. Das geht so da für mich weg und hat auch nicht die Lösung, außer dass wir mal Shirley MacLaine zu sehen bekommen. Ja, ne?
Shirley MacLaine. Es gibt natürlich viele Bewohner in einem so großen Gebäude. Das wird hier ausgeschöpft, indem neben Shirley MacLaine, ich traute meinen Augen nicht, als ich sie sah, aber man erkennt sie noch immer sehr gut. Sieht auch noch immer sehr, sehr gut aus. Und Sting ist ein Bewohner des Hauses, nämlich das Penthouse natürlich. Und dem begegnet Steve Martin, begegnen alle im Aufzug. Und der ist sehr unbeliebt und fürchtet sich vor Hunden, glaube ich. Ne?
Ja,
der wird angekläfft im Aufzug von einem Hund. Und er ist sehr grimmig, spielt also den, also ungefähr seinem Image entsprechend. Sehr unduldsam. Ne? Und Tina Fey kommt vor als Leiterin eines Castingbüros, glaube ich. Ne?
Nee, die hat halt also den Anti-Podcast, oder also sie ist halt die, die von vornherein schon eigentlich die berühmten Podcasts macht. Ja, auch alle drei, ja, Mabel, Charles und wie hieß Martin Schwartz, Oliver Putnams Charakter sind ja alle riesige True-Crime-Podcast-Fans und die machen halt alle diese... Cinda Canning nennt sich, glaube ich, Tina Fey in der Serie. Und die guckt halt natürlich auch, was passiert um sie herum. Und dann sieht sie diesen Podcast, der plötzlich auch wirklich Fans da ranzieht und alle Rätsel mit. Und selbst scheinbar für die Polizei ist es okay, dass es da so einen Podcast gibt.
Ja.
Und dann will die sich natürlich ein bisschen ranwanzen auch. Die will ja also dieses Genre auch für sich besetzen. total schöner Moment. Deswegen, da sieht man eben auch wieder, da ist noch mehr Comedy-Gold. Neben Short, neben Martin gibt es halt auch Tina Fey, die auch in der Serie ja immer so Assistentinnen hat, die ihr sehr ähnlich sehen, was auch wieder so ein schöner kleiner Moment ist. Und sogar, ich hatte das nochmal nachgelesen, Steve Martins Frau hat auch halt dann mal als Assistentin eine Nebenrolle. Und Tina Fey macht sich gerne mal darüber lustig, dass Steve Martin ja so ein toller Kollege wäre und jetzt würde er sogar auch eine Frau haben, die ihr ähneln würde so sehr. Ne? Dunkle Brille, brünett. Ich könnte mich da weghauen. Ich mag genau diese vielen Schichten, die sich dann auch erst entwickeln, wenn man noch dazu was liest.
Ja, es sind Tina Fey-Doubles, die natürlich da regiert in ihrem Reich und dann sieht man gegenüber an dem Schreibtisch und seitlich am Katzentisch sitzt auch eine Tina Fey, die also alle Manierismen einstudiert hat und sich genauso geriert wie Tina Fey. Das ist sehr schön gemacht. Überhaupt wartet man natürlich immer auf weitere Cameo-Auftritte. Was wir noch nicht erwähnt haben, es gibt auch Geheimgänge natürlich in dem Gebäude und sogar geheimnisvolle Ausgänge aufs Dach. Und da ist immer die Frage des Gebäudes, wahrscheinlich noch aus dem 19. Jahrhundert sogar oder Anfang des 20. Jahrhundert gebaut worden und das Haus birgt also Geheimnisse. Insofern ist es auch eine New York Mystery Geschichte und das ist also auch sehr geschickt gemacht, weil also sich alles auf den Raum eigentlich konzentriert. Es gibt mal die Polizeistation, das Büro von Tina Fey, aber sonst ist alles in dem Gebäude, im Innenhof des Gebäudes und manchmal die Vorderansicht mit dem Torbogen, ne? Also eine sehr schöne Einheit von Zeit und Raum. Geschichte ist nicht immer so übersichtlich, wie man das von einem Apartmentgebäude erwartet. Ja, Hella, vielen Dank für diesen Podcast. Übrigens, das passt natürlich auch, dass es sich um einen Podcast handelt bei Only Murders.
Mieter.
Ja, dann passt alles zusammen. Auch deshalb haben wir es gemacht. Ich dachte auch, du hättest es deshalb ausgesucht, weil es so schön passend ist.
Ein Podcast über einen Podcast, ja, alles verschachtelt, wie das Gebäude, wie die Story und jetzt sammeln wir das alles zusammen. Ich finde das auch super.
Dann sprechen wir nochmal zur dritten Staffel.
Mit Paul Rudd.
Ah, das weiß man schon. Mhm. Und weiß man auch, ob das wird im nächsten Jahr dann sein.
Auf jeden Fall werden die ein Jahr dazwischen Pause gehabt haben. Also es ist nicht ein Anschluss, wie jetzt bei der zweiten Staffel es direkt weitergeht. Und was natürlich noch hoffentlich den Charakteren nochmal Zeit gegeben hat, sich auch so ein bisschen zu entwickeln und alles ein bisschen ruhiger anzugehen, vielleicht in dem, was sie uns erzählen wollen.
Ja, und noch mehr Cameo-Auftritte. Es gibt noch viele Freunde von Steve Martin.
Stimmt.
Ja, vielen Dank.
Gerne.
Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis demnächst.